Mein Name ist Kerry Lothrop, ich arbeite bei Zülke und wir haben bei Zülke, also wir sind ein Dienstleister, wir haben keine eigenen Produkte, die wir herstellen, sondern wir machen immer nur Projekte mit irgendwelchen Kunden und für diese Kunden machen wir auch Mobilprojekte und sehen da so ein bisschen die ganze Bandbreite der Mobilentwicklung, die man machen kann. Und ich bin da selbst in der Mobilentwicklung tätig. Also ich habe so einen Background aus der C++-Entwicklung, .NET jahrelang und bin dann über Xamarin, wenn das jemand kennt, bin ich zu Mobilentwicklung gekommen. Und inzwischen mache ich aber auch noch weitere Arten von mobiler Entwicklung. Und ja, das Thema heute soll sein, Mobile in the Enterprise, das heißt, also wir kennen das alle, wir haben Apps, wir haben Smartphones, auf diesen Smartphones sind Apps und diese Apps waren ursprünglich mal Consumer-Apps und mit der Zeit hat man überlegt, wie kann man das dann im Enterprise auch einsetzen. Jetzt ist die Frage, was ist im Enterprise-Kontext wichtig? Was macht denn aus einer App, eine Consumer-App zum Beispiel, eine Enterprise-App oder was ist für Enterprise-Kunden wichtig in dem Umfeld? Jetzt wollte ich mal fragen, wer hat hier ein Mobiltelefon oder ein Tablet, das von der Firma gestellt wurde? Das sind über die Hälfte. Und wer davon hat ein... PowerPoint macht immer von selbst weiter. Wer davon hat ein Mobiltelefon, das von der Firma auch verwaltet wird, also wo die Firma irgendwelche Einstellungen konfiguriert? Eine Person, okay. Das ist noch nicht so weit verbreitet. Die Frage ist, was ist jetzt das Besondere an Enterprise? Also mir geht es nicht darum, wie kriege ich jetzt meine E-Mails auf mein Mobiltelefon, sondern wenn ich jetzt eine App entwickeln will, worauf muss ich achten, wenn die im Enterprise verwendet werden soll? Und so eine App-Entwicklung ist ein langer Faden, das ist eine ganze Reihe an Entscheidungen. Das fängt an mit der Vision, wir brauchen eine App, bis hin zur Auslieferung an den Kunden. Und in dem Vortrag will ich jetzt verschiedene Aspekte beleuchten und zeigen, wo welche Entscheidungen bevorstehen und welche Möglichkeiten es da gibt. Das hier ist so die Übersicht über die verschiedenen Entwicklungsansätze. Das fängt ganz links an, Native-Entwicklung. Das ist, wie das der Hersteller sich so vorstellt, der Hersteller des jeweiligen Smartphones. Ganz außen rechts, Web, das heißt, ich mache eine Webseite und ich gehe mit meinem Browser auf eine Webseite und habe so ein bisschen ein App-Gefühl, aber es ist nicht wirklich eine App auf dem Gerät. Und dann haben wir noch die Bereiche dazwischen, Cross-Compiled, das heißt, ich entwickle in einer Sprache, die eigentlich gar nicht so ursprünglich vorgesehen war von dem Hersteller und lasse das dann auf dem jeweiligen Mobilgerät laufen. Oder Hybrid, das ist ein bisschen näher an der rechten Seite, das heißt, ich entwickle mit den HTML, JavaScript, CSS, mit den Web-Methoden eine App und packe die in eine App. Ja. Native Entwicklung, das heißt, das ist so, wie sich die Hersteller das vorstellen, wenn ich iOS entwickle, brauche ich einen Mac, ich benutze Xcode, Objective-C. Ich glaube, dieses Rehearse-Timing hat hier nicht funktioniert, deshalb geht das automatisch immer weiter. Android, das kann man unter Mac, Windows, eigentlich auch unter Linux machen. Und Eclipse, Android Studio. Also das ist so der klassische Ansatz. Das heißt, ich entwickle aber auch drei verschiedene Apps. Und das wirkt sich ja nicht nur auf die Entwicklung aus, sondern auch später. Wenn ich wenn ein neues Feature hinzukommen soll, dann muss ich das in allen drei Apps nachpflegen. Dann haben wir den Cross-Compiled-Ansatz. Da ist der prominenteste Vertreter die Firma Xamarin oder Xamarin auf Englisch. die haben eine Möglichkeit gefunden, dass ich meinen Code komplett in C# schreiben kann. Und der läuft dann auf den jeweiligen Mobilplattformen. Also auf den dreien, die da oben steht. Also nicht auf allem, aber man deckt da schon sehr viel von den Geräten ab. Und das ist ja eigentlich die größte Teil des Market Shares. Und ich muss dann oben für jede Plattform eine eigene, also das was man sieht, die Views, das Sichtbare, neu schreiben und kann unten einen Teil gemeinsam verwenden aus den verschiedenen Bereichen der Apps. Und wenn man so eine App schreibt, dann sollte man eben versuchen, möglichst viel von dem Code die Ebene drunter zu bekommen. Und das ist dann die Aufgabe, möglichst viel darunter, möglichst wenig oben und dann kann ich möglichst viel Code wiederverwenden. Von Xamarin gibt es noch einen anderen Ansatz, das nennt sich Xamarin Forms. Da habe ich oben nur eine XML-basierte Beschreibungssprache für meine Ansichten und die werden jeweils nativ auf den einzelnen Plattformen umgesetzt. Aber ich muss nicht mehr eine View für jede Plattform schreiben. Da spare ich mir sehr viel Arbeit und ich habe natürlich ein bisschen eingeschränkte Möglichkeiten, um den kleinsten gemeinsamen Nenner der verschiedenen Plattformen zu machen. Das war die Säule ganz rechts, die klassische Webentwicklung. Ich habe eine App, HTML, JavaScript, CSS. Das ist bekannte Technologie und in den letzten Jahren kamen dann noch weitere Möglichkeiten hinzu. Also ich kann jetzt nicht nur irgendwelche Sachen animieren oder auf irgendwelche Dienste zugreifen, ich kann auch so Sachen machen wie auf den Standort zugreifen, Offline-Storage, also Offline-Daten in meiner App speichern. Die App kann praktisch auch ohne Internetverbindung funktionieren, obwohl ich sie im Browser aufrufe. Ich kann auf die Kamera zugreifen, aber ich habe nicht so viele Möglichkeiten. Und das ist auch nicht so sehr Schwerpunkt dieses Vortrags, weil das ist eigentlich Webtechnologie. Nur läuft dann auf dem Mobilgerät. Jetzt kann ich das Ganze noch mit einer Hybrid-App erstellen. Das war die zweite Säule von rechts. Also ich bündele das HTML, JavaScript, also alle Dateien in mit Cordova oder PhoneGap in eine App. Die werden dann nicht mehr vom Server geladen, sondern die werden mit ausgeliefert. Diese App kann ich dann zum Beispiel in den App Store hochladen und an Leute verteilen. Und der Clou ist, da gibt es sogenannte Plugins. Und mit den Plugins kann ich auf irgendwelche gerätespezifische Funktionalität unten drunter zugreifen, auch wenn das normalerweise nicht aus HTML oder JavaScript ginge. Also gut, Position hatte ich eben gesagt, das ginge. Kamera vielleicht auch, aber irgendwelche Bluetooth-Kommunikation, richtige große Datenbank, Push-Notifications, also alles, was man so als Nativentwickler zur Verfügung hat, das hat man hier auch zur Verfügung über diese Plugins. Die kann man entweder, da gibt es schon eine ganze Reihe von, oder man kann die sich auch selbst schreiben, jeweils in den nativen Sprachen. Und diese Plugins erlauben mir praktisch alle Funktionalität, die nach unten hingeht, also auf irgendwelche Sensoren oder Funktionalitäten zu machen, aber wichtig ist, das, was angezeigt wird, ist weiterhin eine HTML-App. Also alles, was sichtbar ist, muss irgendwie aus HTML, JavaScript entstanden sein und CSS. Und ich kann nicht sagen, ich will jetzt in meiner Hybrid-App irgendwie ein natives Control einbinden. So, und jetzt steht man da vor der Entscheidung. Kunde kommt dann zu uns und sagt, ja, hier gibt es so viele Möglichkeiten, was soll ich denn nehmen? Und da ist dann die Antwort immer, it depends. Also man kann nicht sagen, das ist jetzt für Enterprise-Umfeld ist jetzt das eine der bessere Ansatz oder das andere. Sondern es hängt ganz von dem Projekt ab. Es gibt da, also man könnte einen ganzen Vortrag draus machen. Verschiedene Aspekte, sowas wie Usability, das ist hier unten vielleicht so ein bisschen angedeutet. Also ich kann hier mit den beiden linken Säulen kann ich so eine richtig native App schreiben, die sich genauso anfühlt wie meine Facebook-App oder so. Also irgendwas, was sehr plattformspezifisch ist. Hier rechts kann ich eine App schreiben, die sieht auf jeder Plattform ungefähr gleich aus, weil die wird überall mit HTML erzeugt. Hier habe ich vielleicht ein bisschen weniger Aufwand, weil ich muss das nicht für die verschiedenen Plattformen machen. Ich habe zum Beispiel Hybrid und Web, erreiche ich noch mehr Plattformen, da kann ich BlackBerry ansprechen. Und ja, das muss man von Fall zu Fall unterscheiden. Noch ein Beispiel ist, ich habe ein Team, die können nur C# oder die können nur Web. Und dann, ja, da liegt dann die Entscheidung. Also das ist dann ein Punkt, der dann für das eine oder das andere spricht. So, also das ist jetzt, bevor ich anfange, die App zu entwickeln. Auch bevor ich anfange, die App zu entwickeln, muss ich mir Gedanken machen, wie bekomme ich denn meine App sicher? Also gerade im Firmenumfeld ist es besonders wichtig. Ich will nicht, also mein Mobilgerät, das hängt irgendwo in irgendeinem Internetcafé im WLAN und die Daten, die da drauf sind, die dürfen nicht kompromittiert werden. Und da stellt sich die Frage, wer ist denn für die Sicherheit der App verantwortlich? Und das ist in diesem Fall, man kennt das vielleicht aus der Websicht. Ich gehe mit dem Browser auf eine Webseite und dann sehe ich da www.microsoft.com und noch so ein Dokumentsymbol. Würde ich jetzt hier meine Kreditkartendaten eingeben? Vermutlich nicht. Wir sind konditioniert als Anwender, da zu gucken, ob da so ein Schlosssymbol ist. Das sieht dann so aus. Da würde ich jetzt vielleicht doch sagen, da ist bestimmt auf jeden Fall Microsoft dahinter. Wenn dann sowas kommt, wer jetzt hier versucht hat, in das Konferenz-WLAN zu kommen, der hat vielleicht das hier gesehen. Da steht HTTPS, aber nicht wirklich. Also die Sicherheit kann nicht garantiert werden. Was heißt das jetzt für die App-Welt? An dem Beispiel Web will ich das nochmal zeigen. Also wir haben eine Verbindung von einem Rechner an einen Webserver. Und wir wollen jetzt eine sichere Verbindung daraus machen. Also die Daten sollen verschlüsselt werden. Das funktioniert über Schlüssel. Und zwar genau zwei Schlüssel. Es gibt einen öffentlichen Schlüssel und einen privaten Schlüssel. Den öffentlichen Schlüssel, den kann ich jedem in die Hand drücken. Der private Schlüssel, den soll ich auf jeden Fall für mich behalten und den darf keiner sehen. Und beide Seiten dieser Verbindung, die haben jeweils einen öffentlichen und einen privaten Schlüssel, tauschen sich ihre privaten Schlüssel aus und wissen, das nennt sich asymmetrische Verschlüsselung. Wenn ich diesen öffentlichen Schlüssel von dem Webserver habe und mache hier eine Verbindung hin, dann kann ich sicherstellen, dass die Daten, die ich verschlüssele, mit Hilfe des öffentlichen Schlüssels, kann nur von jemandem entschlüsselt werden, der den privaten Schlüssel auf der anderen Seite hat. Also und umgekehrt. So, und das heißt jetzt, ich habe eine Möglichkeit, Daten zwischen zwei Seiten auszutauschen. Und das reicht aber noch nicht aus, weil ich weiß gar nicht, mit wem ich Daten austausche. Ich weiß nur, dass ich sie sicher austausche. Da kommen dann Zertifikate ins Spiel. Ein Zertifikat ist ein bisschen Daten, das auch einen öffentlichen Schlüssel enthält. Und dieses Zertifikat kommt auf den Webserver und der Webserver kann mir dieses Zertifikat präsentieren. Das reicht mir dann auch noch nicht, da könnte ja jeder behaupten, ich bin jetzt der Server so und so. Und dann kommt noch ein Fremdhersteller mit ins Spiel. Das nennt sich hier Certificate Authority, ein Beispiel ist Symantec oder gibt es noch GoDaddy, Thoughty, also irgendeine Drittfirma, die stellt dieses Zertifikat für den hier unten aus. Und ich, der hier der Browser bin, ich kenne in dem Fall Symantec und weiß, kann überprüfen, dass dieses Zertifikat nur mit dem privaten Schlüssel von Symantec ausgestellt worden sein kann. Das Ganze jetzt übertragen auf mobil, was heißt das jetzt da? Ich habe jetzt man kann das da genauso machen, also ich kann auch aus der mobilen App auf den Server zugreifen. Ich kann aber auch noch ein Stück weiter gehen. Ich kann das hier oben ersetzen, da steht jetzt Contoso, wer kennt die Firma? Daniel? Also das ist das generische Microsoft-Beispiel einer Firma XY. Also ich kann meine eigene Firma hier zur Certificate Authority machen. Und ich kann in meiner mobilen App diese Certificate Authority hinterlegen und baue dann, also dann weiß ich, dass dieses Zertifikat, das hier ausgestellt wurde, von meiner Zertifizierungsbehörde ausgestellt wurde. Das spart nicht nur Kosten, weil diese Zertifikate sind gar nicht so günstig, sondern ich kann bei mir in der App auch hinterlegen, das Zertifikat hier von Contoso oder auch das öffentliche Zertifikat von dem Webserver und weiß, dass ich auf jeden Fall mit diesem Server spreche. Also es ist ein zusätzliches Stück Sicherheit. Nicht nur, dass dieser Webserver, mit dem ich gerade spreche, von irgendeiner Behörde zertifiziert wurde, der ich vertraue, sondern ich kann genau angeben, es darf nur von dieser Behörde ausgestellt worden sein. Das ist ein zusätzliches Level an Sicherheit, was ich in einer Web-Anwendung eigentlich so nicht habe. Und im mobilen Umfeld, da stellt sich dann auch noch die Frage, oder es gibt auch die Möglichkeit, die Gegenrichtung zu machen. Also was ist, die Mobil-App greift das auf den Server zu. Ich weiß, das ist der Server, mit dem ich tatsächlich sprechen wollte. Aber weiß der Server denn, mit wem er, wer überhaupt auf ihn zugreift? Das ist im Enterprise-Kontext sehr wichtig. Ich will nicht, dass irgendjemand auf meinen Webserver zugreift, sondern ich will eigentlich den kennen, der hier drauf zugreift. Jetzt habe ich vergessen, den Ton anzuschließen. Ich hoffe, das geht hier live. Sollte Ton funktionieren? Wir probieren es. Ich habe aus Projekterfahrung, aus einem Live-Beispiel mal ein Telefonat mit dem IT-Center nachgestellt. Das ist der Michael, der arbeitet bei uns im IT-Center bei Zülke. Und wir wollen da so ein bisschen, also ich will da zeigen, welche Probleme bei Mobilentwicklung auftreten können, die es vielleicht im Web-Kontext gar nicht gab.
Ja, hallo, hier ist das IT-Center.
Hallo, hier ist Kerry aus der Entwicklung. Ich bin gerade bei der Entwicklung einer App für unsere eigenen Kollegen. Und in dieser App sollen die durchschnittlichen Krankheitstage der Kollegen nach Abteilung aufgeschlüsselt angezeigt werden. Man hat mir jetzt gesagt, dass ich mich an euch wenden soll.
Ja, das ist richtig. Das ist sicherlich kein Problem. Wir haben da einen REST-Dienst, auf den du zugreifen kannst. Dazu müssten wir eigentlich nur die IP-Adresse freischalten, von der du aus zugreifen möchtest.
Jetzt ist das Problem, dass das alle IP-Adressen sind, weil das ist ja eine App.
Könntet ihr dann vielleicht mit den Geräten ins VPN?
Wäre es denn in Ordnung, wenn dann zum Beispiel die Facebook-App auch innerhalb des VPN läuft?
Nein, aber ich könnte euch ein Client-Zertifikat geben, um auf den Dienst zuzugreifen.
Könntet ihr dann vielleicht das Zertifikat mit auf die Geräte deployen?
Könnt ihr das nicht vielleicht direkt in die App reintun?
Wäre es denn dann okay, dass dann jeder das Zertifikat aus dem App-Bundle extrahieren kann?
Könnte das Zertifikat nicht verschlüsselt in der App hinterlegen?
Womit sollen wir das denn verschlüsseln?
Mit einem Schlüssel?
Ist es dann okay, dass jeder diesen Schlüssel aus dem App-Bundle extrahieren kann?
Könnt ihr den denn nicht verschlüsseln?
Also es soll so ein bisschen zeigen, also aus dem echten Projekt, also ich hab das so erlebt, IT-Center sagt, ja, alles kein Problem. Und wenn man dann ja, mit den Mobilproblemen kommt, dann sind es dann plötzlich doch Probleme. Oder man muss da ein bisschen umdenken. Ja, es ist also nicht alles, was im Web ist, ist 1:1 auf Mobile übertragbar. Und ja, die Frage ist jetzt, Sicherheit in der App, also wie kann ich denn Daten sicher in meine App ablegen? Das war jetzt ein Beispiel aus dem Telefonat. Ich habe, irgendjemand sagt, du musst da noch ein Zertifikat mit in die App reintun. Alles, was in diesem App-Bundle drin ist, was ich dann vielleicht in den App-Store hochlade, das wird irgendjemand, der mit genug Aufwand, der genug Zeit da investiert, der wird es wieder aus dieser App, aus diesem App-Bundle raus extrahieren können. Ich kann da nichts drin verstecken. Also alles, was im App-Bundle ist, ist nicht sicher. Das lässt sich irgendwo rauslesen. Es gibt aber die Möglichkeit, Sachen sicher zu speichern innerhalb der App. Und das muss aber dann eigentlich nachträglich erst in die App reinkommen. Wenn ich es ausliefere, ist die App erstmal so generisch und wenn ich irgendwas Sicheres habe, zum Beispiel irgendwelche Zertifikate, die dürfen dann später erst dazukommen. Jetzt ist noch die Frage nach dem Rückkanal. Also ich kann hier eine Anfrage stellen und kriege hier natürlich eine Antwort. Wenn der Server Daten an mich schicken will, ohne dass ich nachgefragt habe, da gibt es Websockets, das funktioniert eigentlich auch im Mobile-Umfeld sehr gut. Server kann unaufgefordert Daten an mich schicken, obwohl ich hier selbst irgendwo hinter einer Firewall hänge. Das löst aber noch nicht das ganze Problem, weil die App läuft nicht immer. Dafür haben wir dann Push-Notifications im Mobile-Kontext. Push-Notifications, die laufen über einen Push-Server, der verteilt dann an die verschiedenen Plattformen die Nachrichten und die, die kommen eben auch an, wenn die App nicht läuft. Früher war das so, dass dann immer so ein Pop-up war mit der Push-Notification und inzwischen gibt es auch Silent Push-Notifications, da läuft dann ein bisschen Code, wenn die Nachricht reinkommt, also die App läuft gar nicht, aber die wird dann kurz gestartet, da läuft ein bisschen Code und ich kann da irgendwas machen. Ich kann zum Beispiel hier die Rückfrage zum Server starten, was denn die Nachricht ist. Jetzt habe ich hier dieses Cloud-Symbol hingezeichnet, also so einen Push-Server für die unterschiedlichen Plattformen aufzusetzen, das ist ein bisschen umständlich. Und da machen wir das häufig so, dass wir da Cloud-Anbieter nehmen, also zum Beispiel Microsoft Azure. Man sieht hier vom Preis her auf jeden Fall überzeugend, 10 Millionen Benachrichtigungen kosten 7 Euro im Monat. Und da habe ich aber das Problem, ja, jetzt habe ich vielleicht sensitive Daten, die will ich nicht über Microsoft an meine Anwender schicken, aber man kann eben diesen Weg machen, der sagt dir nur Bescheid, es gibt was Neues für dich und der fragt dann nach. Das ist das, was man früher vielleicht mit einer SMS gemacht hat. Und also ich habe hier Windows Mobile Gerät zum Beispiel, ein SMS geschickt und dann meldet sich das dann zu Hause und fragt, was gibt es Neues. Wer hat das mitbekriegt? BMW Connected Drive, da gab es Probleme. Also die hatten so ein ähnliches System, da wird ein SMS an das Auto geschickt. Hat keiner gelesen in der CT vielleicht, ja. Also es wurde ein SMS ans Auto geschickt und dann hat sich das Auto beim Backend gemeldet. Und sie hatten so ein bisschen das Problem, also eigentlich ein Problem, was wir im Mobile-Umfeld auch haben können. Sie haben jetzt überall in jedem Auto, also da kam eine SMS, da war ein verschlüsselter Inhalt drin, der hat das Auto dazu bewegt, die CPU hochzufahren, also diese Haupt-CPU, die so viel Strom schluckt, dass sie nicht über Wochen auf Batterie laufen kann. Und dann fragt er hier beim Server nach, was gibt es Neues? Und jetzt haben die das Problem gehabt. Gut, manche dieser Verbindungen waren nicht mal SSL gesichert und sie haben auf jedem Auto haben sie das gleiche Zertifikat verwendet. Das heißt, man musste einmal ein Auto knacken. Das war in dem Fall auch gar nicht so schwierig. Also es war schon ein bisschen umständlich, aber das Zertifikat ließ sich aus dem Flash herauslesen und das war auch keine asynchrone Verschlüsselung, sondern nur asymmetrische, sondern nur symmetrische. Und wenn man dann praktisch einmal das geknackt hat, dann kann man mit einer mobilen GSM-Basisstation durch die Straße gehen und die Türen öffnen von BMW-Autos. Also das ist inzwischen behoben, aber das ist so ein Problem, das wir beim Mobile auch haben können. Wichtig ist, wenn ich hier zum Beispiel nachträglich ein Zertifikat auf das Gerät bringe, muss das auch ein eigenes Zertifikat sein. Jedes Gerät sollte ein eigenes Zertifikat haben. Dann kann ich eine Liste haben von Clients und wenn zum Beispiel eins gestohlen wird, dann erlaube ich dem das halt nicht mehr. Also wenn ein Gerät geknackt wird, dann sind die anderen nicht kompromittiert. Jetzt das Thema Mobile Device Management. Da gibt es noch andere Begriffe für Mobile App Management, Enterprise Mobility Management. Das bei demjenigen, der sich eben gemeldet hat, das ist sicherlich so ein System, das in der Firma eingesetzt wird. Das hier sind so die Basis-Features. Ich will auf meinen Exchange-Server zugreifen. Ich will meine Geräte verwalten in der Firma. Ich will sie konfigurieren, dass sie mal mindestens ein 10-stelligen PIN eingeben müssen, wenn die das Gerät entsperren wollen. Ich will das Remote wipen können, wenn der im IT-Center anruft, dass das Gerät verloren ist. Und das hat für die App-Entwicklung, da gibt es auch sehr wichtige Features. Das ist jetzt ein Foto von meinem privaten iPad. Hier gibt es jetzt die Möglichkeit, also Apps auf die Geräte zu deployen. Und sehr wichtig, unter Umgehung jeglicher App-Stores. Also besonders bei Apple ist es schwierig, was aufs Gerät zu bekommen, ohne einen App-Store zu haben. Das geht hiermit. Das wird auch geschützt. Also jede App bekommt so einen sicheren Container. Es kann keine andere App mit dieser App sprechen. Das ist jetzt im Fall von iOS sowieso eigentlich immer so. Aber bei Android, da können die Apps sich gegenseitig austauschen. Und das wäre jetzt in diesem Fall dann da nicht mehr möglich. Ich könnte aber auch sagen, wenn ich mehrere Firmen-Apps auf das Gerät deploye, dass die miteinander reden können, aber andere nicht. Dann ist das Ganze verschlüsselt. Also alle Daten, die die App auf das Gerät speichert, werden verschlüsselt und vor Manipulation geschützt. Wenn die App mit dem Backend kommunizieren will, dann wird hier ein verschlüsselter, sicherer Kanal pro App aufgebaut. Also ich habe praktisch wie VPN, nur pro App. Das heißt, der Mitarbeiter kann eigentlich sein eigenes Gerät auch mitbringen. Das wird in dem MDM-System eingetragen. Und ich kann eigentlich guten Gewissens meine Firmen-App da drauf deployen, weil ich weiß, der kann hier nur über diesen Tunnel nach außen kommunizieren. Das funktioniert mit der Technologie, die heißt App-Wrapping. Das heißt, ich kann eine bestehende App nehmen, lasse sie einmal durch so ein Tool laufen und habe dann eine App, die nur in meinem Firmennetz funktioniert oder nur praktisch hier so eine sichere Verbindung machen kann. Und ich kann das auch machen, dass ich eine Lib von dem MDM-Hersteller, also sagen wir von Mobile Iron, eine VMware AirWatch, das sind so die Vertreter, da gibt es wirklich ganz, ganz viele, gibt es eine Lib, die Lib tue ich in meine Anwendung rein und da habe ich dann noch mehr Möglichkeiten. Also ich kann zum Beispiel auch noch auf Benutzer zugreifen, also wenn ich hier hinten ein Active Directory im Backend habe, dann stehen die mir in der App auch zur Verfügung als Entwickler. Und ich kann zum Beispiel Zertifikate auf das Device deployen, pro Device, also Sachen, die sehr, sehr umständlich sind, sie selbst zu machen, die bieten diese Mobile Device Management Systeme. Das funktioniert mit den unterschiedlichen Ansätzen, Native, Cross-Compiled, Hybrid, also für ganz rechts die Säule Web, da brauche ich das nicht, aber das ist auf jeden Fall machbar damit. Und das geht aber leider nur, wenn dann alle Geräte, auf denen diese App läuft, in diesem System eingetragen sind. Und das verursacht dann wiederum Lizenzkosten. Das heißt, wenn ich jetzt eine App mache für Enterprise-Kunden, Business-to-Business, ist das oft leider nicht möglich, weil ich habe dann, 100.000 Leute, die darauf zugreifen und die kosten dann vielleicht 70 Euro im Jahr und das sind dann Kosten, die leider entstehen. Warum sollte man jetzt das MDM wählen, wenn es möglich ist und nicht das selbst machen? Also das ist deren Kerngeschäft. Die haben da sehr viel Aufwand investiert. Das ist auf jeden Fall sicherer, als wenn man versucht, das selbst zu machen. Also wenn man das eben selbst machen muss, dann sollte man da Größenordnung Mannmonate einplanen, um so ein Zertifikat Deployment, Certificate Signing Requests, sowas zu implementieren für die App. Das nächste Thema. Also das PowerPoint geht immer von selbst weiter. Ich weiß nicht, warum. Continuous Integration ist ja das Hauptthema der Konferenz heute. Das ist auch im Mobile-Umfeld möglich. Das fängt an mit einer Quelltextverwaltung. Das ist sowas wie TFS, Git, SVN könnte ich da haben. Da kommt der Quelltext, der in meinem Team entsteht, rein. Und als nächsten Schritt gibt es einen Bildserver, der sich in den Stand holt und dann damit irgendwas anstellt. Das macht er dann auf sogenannten Build Agents. Und die Build Agents, die können dann, Continuous Integration Agents, die können irgendwelche Aufgaben übernehmen. Im Mobile-Umfeld ist es dann noch wichtig, dass es da verschiedene Betriebssystemanforderungen geben kann, also dass ich zum Beispiel einen auf Mac brauche und einen auf Windows, wenn ich zum Beispiel Windows Phone und iOS als Zielplattform habe. Und die können da unterschiedlichste Aufgaben übernehmen. Also Build, ganz wichtig, ich will nicht, dass irgendwas, was im Visual Studio auf dem Entwicklerrechner kompiliert wurde, später an den Kunden rausgegeben wird, sondern ich will einen automatischen Build haben. Code-Analyse, ich kann da Code-Regeln aufstellen, mein Bild ist nur grün, wenn diese Regeln befolgt werden, ich kann Metriken machen, Komplexität von meinen Methoden, so Sachen. Ich kann Tests ausführen, Unit-Tests. Unit-Test heißt, das ist nur eine Code, ein ganz kleines Stück Code, ohne irgendwelchen visuellen Anteil. Integration-Tests sind vielleicht so der Überbegriff für mehrere Unit-Tests oder mehrere Komponenten, die zusammengetestet werden. Und es gibt auch Coded UI-Tests. Das will ich gleich nochmal im Detail zeigen. Und ein wichtiger Punkt auch noch Deployment. Wir haben eben MDM gesehen. Ich kann, wenn zum Beispiel alle meine Tests grün sind, kann ich automatisch nach dem Check-in, wenn alles durchgelaufen ist, das tatsächlich auf die Endgeräte deployen. Das geht sogar so weit, dass es Automatisierung für die App-Stores gibt. Also ich kann, sagen wir, ich habe das fertig gebaut, dann läuft da, also Bild ist durchgelaufen, Tests sind alle grün, dann startet sowas von der UI-Automatisierung, durchläuft meine App, macht Screenshots von den wichtigen Stellen in allen 15 Sprachen, die ich unterstütze, und deployt das alles, lädt das dann in Apple App Store, Google Play Store, im Windows Store hoch. Und das kann ich auch voll automatisieren. Da ist es dann unterschiedlich. Bei Google Play ist es dann sofort online und bei Apple vielleicht in 2 Wochen. Aber das ist dann nicht ganz continuous, aber das geht auf jeden Fall. Testautomatisierung. Hatte ich ja eben erwähnt, also das ist jetzt ein weiterer Schritt. Ich bin am Entwickeln, ich habe meinen Code geschrieben, ich will dafür Tests schreiben. Ich kann auf all den Plattformen oder mit all den Ansätzen kann ich Unit-Tests schreiben, das geht ohne Probleme, da gibt es Technologie für jede Geschmacksrichtung. Und es gibt auch automatisiertes UI-Testing. Also ich kann auf Emulatoren oder ich kann auf echten Geräten Tests durchführen, die tippen sich dann durch die Anwendung, die können irgendwelche Koordinaten antippen, das ist vielleicht nicht so toll, wenn man unterschiedlichste Geräte hat, die können aber auch die Elemente identifizieren auf der Webseite und dann da draufklicken, dann irgendwie einen Text eingeben, vielleicht noch einen Swipe machen und ja, das sollte man, warum macht man das? Im Mobile-Umfeld ist es sehr wichtig, weil wir haben sehr unterschiedliche Plattformen, auf die deployed wird. Also auch Apple ist inzwischen so weit, dass es da verschiedenste Bildschirmauflösungen gibt. Aber wenn ich in den Android-Bereich gehe, da gibt es Stand August letzten Jahres über 18.000 verschiedene Geräte, Android-Geräte. Und die haben auch noch vielleicht unterschiedlichste Betriebssystemversionen installiert. Und da ist die Frage, wie kann ich das jetzt testen? Also wir hatten das vor kurzem, ein Kunde hat reingeschrieben, im Angebot muss stehen, es läuft auf allen Android-Geräten. Ja, wie können wir das denn sicherstellen? Also an alle Android-Geräte ist wirklich, ja, wie soll man das denn machen? Man kann sich da einen Teststand aufbauen, das zeige ich gleich nochmal. Und ich will auch mal im Live-Beispiel zeigen, wie so UI-Automatisierung aussehen kann. Dazu muss ich mal den Bildschirm duplizieren. Also, ich habe hier einen Test, der ist geschrieben mit Xamarin UI Test. Das ist eine Möglichkeit, UI-Tests zu, also Coded UI-Tests zu schreiben in C#. von der Firma Xamarin. Die sind ja bekannt für ihr Cross-Platform, Cross-Compilation Mobile Toolkit, aber die haben auch diese Xamarin UI-Test. Das basiert auf Calabash. Das ist eigentlich so der Ruby-Vorläufer hiervon und verwendet auch die Calabash Engine. Und in diesem Test, kann man den noch sehen? Ich mache mal größer. Also verwendet Xamarin UI-Test und ganz normal NUnit. Das für die C-Sharp-Entwickler, die kennen das sicherlich. Das ist ein Unit-Test-Framework. Und hier habe ich nur gesagt, meine Android-App liegt in dem und dem Verzeichnis. In dem Fall ist das eine Hybrid-App. Also die wurde mit HTML, JavaScript und Cordova erzeugt. Also es ist jetzt nicht beschränkt auf Xamarin-Apps. Das geht mit jeder App. Da kann ich Xamarin UI-Test anwenden. Dann sage ich hier nur, das soll gestartet werden. Und hier unten habe ich Interaktionen. Also hier habe ich zum Beispiel, sage ich, dass ich einen Screenshot machen will vom Bildschirm. Und dann habe ich hier Swipe Left. Das ist ein bisschen umständlicher implementiert. Da werden irgendwelche Koordinaten geholt und dann wird dann tatsächlich ein Swipe von da nach da ausgeführt. Oder es werden hier Elemente getappt. Ich kann auch Text eingeben. Oder ich kann sagen, ich warte an dieser Stelle, bis das und das Element erschienen ist. Jetzt will ich das mal live demonstrieren. Ich habe hier ein Android-Gerät und das ist hier gespiegelt. Ja. Ich führe jetzt den Test aus. Hier unten ist ein ReSharper Test Runner, das geht aber auch mit dem von Microsoft oder dem im Visual Studio eingebauten. Der deployt jetzt die App auf das Gerät. Das ist eine App, um Fahrpläne zu suchen. Man richtet die ein, wo das die typischen Bahnhöfe sind und dann hat man mit zwei Tabs von Bern nach Zürich oder von Düsseldorf nach Köln seine Verbindungen gleich. Und dann macht er die Swipes da durch. Das läuft hier auf dem echten Gerät. Also das ist nicht ein Video oder Simulation, sondern ja. Läuft auf dem echten Gerät, das kann ich natürlich auch auf dem Bildserver machen und kann mehrere Geräte an meinen Bildserver anschließen und die Ergebnisse dieses Tests dann auswerten, die Screenshots sammeln. Wir haben das mal gemacht, wir haben bei Züke unser Camp und im Camp, da schließen wir uns immer für eine Woche ein, jedes Jahr und probieren Sachen aus, für die wir sonst keine Zeit haben. Und da haben wir so einen Teststand mal gemacht, so sieht das aus. Also Geräte montiert, da läuft dann eine App. Ich glaube, hier nur rechts oben und links unten läuft tatsächlich ein Test. Aber wir haben auch das Rotieren von den Geräten, sieht man dann. Und ja, man kann auch noch Search einbauen, das hatte ich jetzt in meinem Test noch nicht drin, weil ich auf einen Live-Server gehe und nicht testen kann, ob jetzt die Abfahrtzeit für den Zug stimmt, weil die halt bei jedem Ausführen anders ist. Aber ich kann zumindest gucken, ob die Elemente alle erscheinen, die ich erwarte auf der Webseite. So, wenn man das jetzt noch ein Stück professioneller machen will, dann hat die Firma Xamarin, das ist sicherlich auch der Grund, warum sie dieses Xamarin UI-Test geschrieben haben, die haben ein, das muss ich nochmal im Bildschirm teilen, eine Cloud-Lösung entwickelt, die nennt sich Xamarin Test Cloud. Und die haben Stand heute über 1300 echte Geräte angeschlossen in so einem Teststand, der vielleicht so aussieht. Es gibt leider keine Fotos davon. Im Anschluss gibt es einen Vortrag über Xamarin UI-Test und Xamarin Test Cloud, wo Mike James von Xamarin selbst darüber sprechen wird. Vielleicht zeigt der uns ja Fotos, wie das bei denen aussieht. Aber sehr schön ist, ich habe hier eine Webseite, wenn ich einen neuen Testlauf anlege, dann, wenn ich jetzt zum Beispiel iOS auswähle, dann sehe ich, welche Geräte es hier gibt. Und dahinter in Klammern mit X, wie viele davon sie überhaupt haben. Also kann ich auch schön filtern oder zum Beispiel nach Market Share sortieren. Also iPhone 5 mit iOS 7 ist immer noch führend. Davon haben sie 7 Geräte. Ich kann die Tests auch parallel ausführen lassen, nicht nur auf den unterschiedlichen Geräten, sondern wenn ich halt 5 Unit-Tests habe, dann könnten die auf 5 gleichen Geräten auch noch laufen. Nochmal gucken, spannender noch bei Android. Also hier gibt es eine erschlagende Gerätevielfalt. Da kann ich auch nochmal nach Market Share gucken. Oder zum Beispiel Availability. Hier 101 Nexus 5 mit Android 4.4.4. Also man sieht auch unterschiedlichste Betriebssystemversionen. Sich selbst sowas aufzubauen, ist wirklich schwer vorstellbar. Und man kann sich da eben da einfach Zeit mieten. Man sieht jetzt hier oben, ich habe in dem Konto 96 Stunden. Oder es gibt dann auch monatliche Subscriptions. Und dann kann man die Tests da auf deren Gerätefarm ausführen lassen. Ich habe jetzt das, was ich eben gezeigt habe, habe ich mal in Testcloud laufen lassen. Wir haben leider ein langsames Internet. Aha. Also hier ist ein Testlauf vom 13. Dezember. Da sehe ich alle Tests grün. Hier sind die verschiedenen Betriebssystemversionen, was jetzt Phone und Tablet war. Alles grün. Und hier ist mein einziger Unit-Test. Das ist der, den ich eben gezeigt habe. Und da sehe ich dann die verschiedenen Geräte. Und das hier sind die einzelnen Screenshots, die ich eben markiert hatte in meinem Testcode. Und da sehe ich, wie die Geräte dann aussehen. Kann ich auch mal reingucken. Gibt es hier einen Log? Speicherauslastung, CPU-Auslastung, Full-Size Screenshots. Also ich kann das Pixel genau sehen, ob jetzt irgendwas nicht stimmte, ob jetzt zum Beispiel mein Text weiß auf weiß war auf der bestimmten Android-Version. Gucken wir nochmal bei iOS rein. Da, der ist jetzt rot. Da sehe ich, ein roter Test unter iOS 8.1.1. Das war ein iPhone 6. Kann ich in den Test reingehen und sehe, iPhone 6 ist an dem Schritt ausgestiegen. Das ist jetzt nicht, weil es auf dem iPhone 6 nicht läuft, sondern weil ich den Test schlecht geschrieben habe und nicht auf ein Element gewartet habe, bevor ich drauf getippt habe. Aber da kriege ich dann auch noch mehr Informationen. Also hier zum Beispiel ein Callstack, wie denn der Absturz von meinem Test aussah. Also wirklich sehr nützlich. Zurück zur Präsentation. Nächste Frage ist dann, wie kommt die App zum User? Da habe ich jetzt schon an ein paar Stellen schon ein bisschen drüber gesprochen. Bin ich jetzt reingezoomt? Oh nein. Das war einer der Knöpfe. Entschuldigung. Kennt jemand mit dieser Maus aus? Also, Deployment. So. Wie kommt die App zum User? Einfachsten Weg habe ich schon gezeigt, Mobile Device Management. Ich kann einfach in Echtzeit, auch Teil von Continuous Delivery, kann ich die App an meine Anwender bringen. Und wenn man die Möglichkeit nicht hat, weil man die Geräte nicht im Zugriff hat, dann bleibt eigentlich, wenn man richtig Cross-Plattform ist, nur der App Store, der jeweilige App Store des Herstellers. Also bei Android kann man zum Beispiel jemandem einfach eine Datei per E-Mail zuschicken und der kann sie auf sein Gerät deployen. Bei Windows, da gibt es die Möglichkeit, Apps im App Store zu verstecken. Und bei Apple, da gibt es leider keinen anderen Weg, als die App für alle sichtbar im App Store zu hinterlegen. Und dann kann ich mir dann später vielleicht Gedanken machen, das ist jetzt meine Firmen-App so und so, dann muss ich halt irgendwie Zugangsdaten eingeben oder Lizenzschlüssel oder irgendwas, um dann die App später zu benutzen. Es gibt da leider keinen Weg dran vorbei. Das ist leider so. Es gibt für Tests, kann man noch sowas wie Testflight, Hockey-App verwenden, um das an Beta-User zu verteilen. Die müssen dann nicht im MDM verwaltet werden. Aber für den Produktivbetrieb darf ich es leider nur so machen, dass das über den App Store geht. Dann ist noch das Thema, also jetzt sind wir die Geschichte so ein bisschen durchgegangen. Ich habe meine App entwickelt, habe am Anfang die Entscheidung richtig getroffen. Die ist getestet, alles ist grün, die ist deployed auf die Geräte. Und jetzt will ich später wissen, wie verhält sich meine App denn? Ich will sehen, stürzt sie zum Beispiel ständig ab bei den Anwendern? Wird die überhaupt genutzt? Und da gibt es einen Haufen Anbieter, also die Liste ist bei weitem nicht vollständig, wo ich in meine App irgendwelche, also ein bisschen Code einfüge und dann wird zum Beispiel bei einem Absturz wird der Callstack da an den Server geschickt oder es wird einfach nur Statistik mitgeschickt oder ich kann auch für jeden Navigationsschritt Daten an den Server schicken und wenn ich das dann auswerte, also kriege ich dann so ein Webportal, wo ich dann sehe, was da passiert ist, wie viele Zugriffe. Also es ist wirklich sehr schön, ganz tolle Lösung gibt es da. Und im Mobile-Umfeld ist es dann manchmal nicht erlaubt. Also weil das eben andere Anbieter, da sagt dann unsere Corporate Security, sagt nein, wir dürfen nicht das Benutzungsverhalten an Anbieter XY schicken. Deshalb muss ich da oft was Eigenes implementieren. Das ist leider so und macht die Enterprise-Anwendung umständlicher. Zusammenfassend, also ich habe euch ein bisschen begleitet durch die, was App-Entwicklung bedeutet. Wenn im Enterprise-Umfeld, was ist da unterschiedlich, was ist anders, als wenn ich jetzt eine Consumer-App mache. Ich kann mit den heutigen Mitteln eine Enterprise-App umsetzen. Das war vielleicht, als Smartphones ganz neu waren, war das noch nicht so weit, dass zum Beispiel die ganze Continuous Integration schon funktionierte, aber inzwischen lässt sich alles automatisieren. Ich kann testen, ich kann also State-of-the-Art-Software-Entwicklung machen. Also so wie wir, also die Konferenz hier hat ja so ein Level, wir wollen qualitativ hochwertig Enterprise entwickeln, das ist mit Mobile möglich, mit heutzutage. So ein MDM-System nimmt einem sehr viel Arbeit ab, also man sollte, wenn es sich vermeiden lässt, nicht versuchen, sowas nachzuimplementieren. Und das verursacht dann Kosten, also Lizenzkosten, aber es lohnt sich auf jeden Fall. Ich würde das nicht selbst machen wollen. Habe es aber schon machen müssen. Aber ja. Und ja, also genau, da unten steht noch alles, was so Enterprise-Software-Entwicklung ausmacht, das lässt sich auch auf Mobile übertragen. Habt ihr Fragen zu dem Thema? Irgendeinen Bereich, den ich noch nicht beleuchtet habe? Also es gibt im Anschluss einen Vortrag von Mike James, also nach dem Mittagessen, zum Thema Xamarin UI-Tests und Test-Cloud. Da wird es nochmal weiter ins Detail gehen. Und es gibt heute um 4:30, glaube ich, noch eine Diskussion. Und da seid ihr auch herzlich eingeladen und ich nehme an, da werden auch noch weitere Fragen aufkommen. Ja, dann vielen Dank.